So, da bin ich wieder. Hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Folge Nummer 96. Ja, und die waren gerade zwei Hirnkranke in der Sauna, die haben alles durchnässt. Ich bin immer noch in Lorette Mar. Allerdings denke ich mal, dass das bald auch vorbei ist. Also heute ist der letzte Tag. Morgen bringt uns der Bus wieder ins kalte, regnerische und trübsinnige Dortmund zurück. Und ja, schade, ne? Und dann muss ich den ganzen November und den ganzen Dezember ununterbrochen arbeiten. Ja, schon alles ein bisschen trübsinnig, die Aussichten. Gut. Es ist Folge Nummer 96 und es soll gehen um TODC, allerdings nur am Rande. Ne, TODC habe ich ja schon umfassend abgefrühstückt. Dann soll es aber vor allem um AnthropoDC gehen. Also die Rechtfertigung des Menschen. Das ist natürlich ein Teil von, also es gehört nicht direkt zur TODC, ne? Also wenn man als Christ hat man, als Theist hat man das TODC-Problem, als Atheist oder Agnostiker hat man das AnthropoDC-Problem. Das ist natürlich ein relativ neues Phänomen, das AnthropoDC-Problem. Das gibt es eigentlich erst, seit es den Atheismus wieder neu gibt. Wahrscheinlich gab es das AnthropoDC-Problem schon bei den Griechen, da gab es ja auch Atheismus oder Agnostizismus, aber als jetzt in der Neuzeit der Atheismus wieder populärer wurde, da tauchte das AnthropoDC-Problem natürlich auch sehr stark auf. Ja, und das werde ich unter dem Untertitel Ja zum Leben? Fragezeichen. Ne? Also wenn man das TODC-Problem und das AnthropoDC-Problem beantwortet, dann hat man Ja zum Leben gesagt, also wenn man das bejaht. Man kann natürlich ganz klar zu Gott Ja und zum Leben Nein sagen, ne? Das geht, aber man kann nicht zum Menschen und zum Leben Nein sagen. Das geht also nicht. Also als Atheist oder Agnostiker muss man, wenn man die AnthropoDC-Frage verneint, logischerweise streng genommen Selbstmord begehen. Ne? Also das wäre dann ein Postulat der Vernunft. Ne? Also wenn man AnthropoDC verneint, bleibt eigentlich nur noch der Selbstmord. Zumindest wenn das eigene Leben unerträglich wird. Ja, und wenn man AnthropoDC verneint, ist vor allen Dingen der Antinatalismus ein Gebot der Moral, ein moralisches Gebot. Ne? Denn die Frage ist ja, wie lässt sich die Liebe vereinbaren mit einem weiter Existieren der Menschheit? Also die TODC-Frage fragt ja, wie lässt sich ein liebender Gott mit dem Zustand der Welt vereinbaren, ne? Für die Gott ja verantwortlich ist, und dieser Widerspruch bleibt bestehen. Ne? Das hatte ich ja schon bei TODC gesagt. Beim natürlichen Übel muss man als Christ mit diesem Widerspruch irgendwie klarkommen. Ne? Der bleibt also bestehen. Vielleicht ist es kein Widerspruch, da wollen wir mal vorsichtig sein. Ne? Also vielleicht sieht es ja nur so aus wie ein Widerspruch. Aber unser Verstand kann für dieses Problem keine Lösung finden. Ne? Also wie dieser Widerspruch aufgelöst wird, das wissen wir, das geht nicht. Also das kann der Verstand nicht machen. Wir können uns natürlich damit trösten, und ich persönlich tröste mich damit, dass Gott uns nach unserem Tod mitteilen wird, wie die Lösung für diese knifflige Frage aussieht. Ne? Und ich denke mal, wir werden die Lösung sehr befriedigend finden. Aber wie die Lösung aussieht, wissen wir im Hier und Jetzt nicht. Keine Chance, die muss Gott uns schon selber mitteilen. Das scheint mir eine relativ trickige Lösung zu sein. Also das sieht nur so aus wie ein Widerspruch. Gut, aber als einem Nicht-Theist stellt man sich ja irgendwann mal die Frage, ich bin ja ein Theist, deswegen stelle ich mir diese Frage so nicht, aber ein Nicht-Theist muss sich natürlich irgendwann mal die Frage stellen, ist es im Angesicht des Leidens auf der Welt gerechtfertigt, Kinder in die Welt zu setzen? Also, wer ein Kind in die Welt setzt, wer die Entscheidung fällt, und wir treffen ja im Westen die Entscheidung, Kinder in die Welt zu setzen, wir können es ja verhüten, wir können es ja verhindern, der setzt natürlich damit das Leiden fort. Ne? Dieses Kind wird mit Sicherheit leiden. Dieses Kind wird sogar ganz entsetzlich leiden, wenn es Pech hat. Ne? Und dieses Kind wird mit Sicherheit auch sterben. Ne? Das ist ja garantiert. Also, wer die Entscheidung fällt, ein Kind in die Welt zu setzen, der entscheidet sich dafür, dass dieses Kind leiden wird, dass es riskiert ist, dass dieses Kind entsetzlich leiden wird und entscheidet sich dafür, das Kind natürlich in ein endliches Leben zu setzen, an deren Ende die Nicht-Existenz steht. Ne? Also ein Atheist hat sich entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen, das leiden wird, das vielleicht sogar ganz entsetzlich leiden wird und das nach einer kurzen Episode in dieser Welt ins Nichts verschwindet. Also auch noch komplett sinnlos leiden wird. Ne? Das Leiden hat überhaupt keinen Sinn. Also wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, hat das Leiden absolut keinen Sinn. Selbst wenn das Kind da was raus lernt, das ist alles total ohne Leben nach dem Tod, ist das Leiden sinnlos. Also ein Atheist entscheidet sich ganz bewusst dafür, ein Kind in die Welt zu setzen, das ganz entsetzlich leidet, auf jeden Fall leiden wird. Dass dieses Kind leiden wird, ist klar. Das wird auf jeden Fall leiden. Dieses Kind wird sterben und im Nichts verschwinden. Also das Leiden ist völlig sinnlos, auf jeden Fall sinnlos. Selbst wenn das Kind was daraus lernt, lernt es ja nur kurzfristig. Danach ist es ja weg. Und dieses Kind wird in eine Welt gesetzt, die grauenhaft ungerecht ist, ne? So offensichtlich, aber witzig ungerecht. Ja, dieses Kind ist höchst unvollkommen natürlich, ne? Das müsste jedem Atheisten klar sein, dass wir also, das werfen ja Atheisten auch gerne den Intelligent Designern vor, dass wir Menschen höchst unvollkommen konstruiert sind, ne? Also potenziell jede Menge Sollbruchstellen, die zu Leiden und Tod führen, haben wir Menschen. Ne? Ja, und da können atheistische Eltern natürlich, ohne vor Scham rot zu werden, wohl kaum sagen, dass sie ihre Kinder lieben. Ne? Also wenn die Welt so schrecklich ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, dann ist es natürlich ein Akt des Sadismus, Kinder in die Welt zu setzen. Und diesen Sadismus als Liebe zu tarnen, macht das Ganze ja noch schlimmer. Ne? Also ein atheistischer Vater, eine atheistische Mutter, die ein Kind in die Welt setzt, die tarnt ja ihren Atheismus nur als, ihren Sadismus nur als Liebe. Man kann ja aus Liebe einem Kind so etwas Grauenhaftes nicht antun. Ne? Und das ist ein Widerspruch, ne? Ich liebe meine Kinder, ja, warum hast du sie dann in die Welt gesetzt, ne? Das passt nicht zueinander. Also ein Elternteil, der sagt, ich liebe meine Kinder, muss sich die Frage gefallen lassen, wenn du sie wirklich lieben würdest, warum hast du ihnen dann das Leben zugemutet, das ja so grausam ist, ne? Die Frage müssen sie dann irgendwie beantworten. Und das ist natürlich ein Widerspruch, der nicht beantwortet werden kann, genauso wenig wie die Theodizee-Frage, kann also die Anthropodizee-Frage unmöglich pauschal beantwortet werden. Ne? Denn natürlich gibt es Kinder, die absolute Oberarschkarte haben und da muss man den Eltern schon die Frage stellen, sag mal, damit habt ihr dem Kind aber wirklich keinen Gefallen getan mit dem Leben. Ne? Das Leben hätte es vielleicht besser nicht gelebt. Ne? Und dann gibt es natürlich Happy Ends. Ne? Das Ganze beruht immer auf einer Form und das kommt dann auch sofort. Ne? Was dann kommt, ist also, ja klar, das Leben ist unvollkommen und Leiden gehört auch zum Leben dazu. Das sagen dann Atheisten, genauso wie Christen eigentlich auch. Und flüchten sich in genau die gleichen Strategien, wie sich die Christen flüchten. Ne? Also die Anthropodizee-Frage, wird mit genau den gleichen billigen Ausreden wie die Theodizee C-Frage versucht zu umschiffen. Ne? Leiden, das nimmt man nur als Leiden wahr, ne? Das ist also eine Methode. Oder das Leiden dominiert nicht die Welt, das gehört zwar zur Welt dazu, dominiert aber nicht. Ne? Das kommt auch, ist ja genau die gleiche Schwachsinn wie bei der Theodizee C-Frage. Oder eine Form des hedonistischen Kalküls. Ne? Das hedonistische Kalkül. Und da muss man vorsichtig sein, weil das hedonistische Kalkül hat ein paar Schwachstellen, die ich jetzt gleich noch machen werde. Aber erstmal werde ich einen Aufguss machen und dann nochmal mehr abkühlen. Ja, und wenn man die Argumente der Antinatalisten in aller Ausführlichkeit studieren möchte, der geht dann erstmal bei Google Michael Blume, Psylogs und Antinatalismus ein. Und da findet er ein paar Artikel von einem sehr, sehr, ich weiß nicht, ob er berühmt ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr differenzierten und gut argumentierenden Antinatalisten, der also durchaus gut begründbar zu der Ansicht kommt, dass es sinnvoll wäre, die Menschheit gezielt zu auslöschen zu lassen. Das heißt, wir hören auf, uns fortzupflanzen, konsequent zu 100%, und würden auf die Art natürlich das Problem des menschlichen Leidens lösen, indem die Menschheit also verlischt. Ne? Das wäre ethisch ja völlig in Ordnung. Also es würde ja keiner getötet. Ne? Es würde halt nur verhindert, dass neues Leben und damit Leiden geboren wird. Ja, und er hat extrem gute Argumente. Also wenn man nicht an Gott glaubt, dann weiß ich nicht, wie man seine Argumente widerlegen sollte. Ne? Denn die Anthropodizee-Frage wird durch den Unglauben an ein Leben nach dem Tod natürlich noch extremst verschärft. Ne? Also das Leiden zu rechtfertigen ist im Angesichts des Nichts, was einen Atheisten ja nach dem Tod erwartet, oder was er glaubt, was ihn erwartet, natürlich ein extrem verschärftes Anthropodizee, also verschärft. Ne? Die Gerechtigkeitslücke, das macht das schon extremst schwierig, das Nichtverlöschen der Menschheit irgendwie zu rechtfertigen. Individuell scheinen aber viele Atheisten das zu tun, indem sie sich halt fortpflanzen. Ne? Also, aber da kommen wir halt zu diesem hedonistischen Kalkül, denn letztendlich ist die, also das Platteste, was ich in der Diskussion von einem Atheisten oder vielmehr Agnostiker gehört habe, Leiden gehört halt zum Leben dazu. Ja, toll. Hallo? Das rechtfertigt doch nicht, also das Leiden weiter fortbestehen zu lassen. Da gibt es doch überhaupt keine Rechtfertigung für. Das ist doch keine Begründung, ne? Wir versuchen ja, das Leiden zu verhindern. Und die optimale Methode, das Leiden zu verhindern, ist ja gar nicht erst Leben in die Welt zu setzen. Aber offensichtlich scheinen auch Atheisten der Meinung zu sein, dass das Leben einen Wert hat. Ne? Sonst würden sie das ja nicht immer weiter fortsetzen. Ne? Sie scheinen also der Meinung zu sein, dass das Leben einen Wert hat. Dann ist es natürlich etwas unglaubwürdig, wenn sie bei der Theodizee-Frage darauf rumhacken, dass das Leben angeblich so schlecht wäre. Denn individuell haben sie sich ja, wenn sie sich fortgepflanzt haben, dafür entschieden, dass das Leben prinzipiell etwas Wertvolles ist, etwas, was das Leiden sozusagen rechtfertigt. Ne? Also ein Atheist, der sich fortgepflanzt hat, kann nicht die Theodizee-Frage der Liebe Gottes sagen, das passt nicht, weil er selber als liebender Vater sich dafür entschieden hat, dass sein Kind leidet. Ne? Oder Mutter. Ne? Die haben sich ja entschieden, dass ihr Kind leidet und dass das Leben das Leiden rechtfertigt. Und dass das mit der Liebe vereinbar ist. Ganz individuell haben sie das sozusagen entschieden. Gut, kommen wir jetzt zum hedonistischen Kalkül. Das hat dieser Antinatalist komplett. Da hat er allerdings meiner Meinung nach einen klitzekleinen Denkfehler gemacht. Aber wir gehen mal. Das hedonistische Kalkül geht natürlich davon aus, dass Glück und Leiden sich nicht nur die Waage hält, sondern das Glück ganz leicht überwiegt. Ne? Man hat also als Elternteil wahrscheinlich so überlegt, mein Kind wird wahrscheinlich mehr Glück als Leiden empfinden, sonst wäre es in der Tat schon sehr sadistisch, ein Kind in die Welt zu setzen. Aber er muss so Pi mal Daumen kalkuliert haben, dieses Kind wird vermutlich mehr Glück als Leiden empfinden. Sonst würde das im Anbetracht von Verhütungsmitteln schon sehr, sehr sadistisch sein, ein Kind in die Welt zu setzen. Man hat also grob durchkalkuliert und überlegt. Ja, und da muss man erstmal gucken, und das leugnet dieser Protagonist des Antinatalismus, kann man Glück und Leiden überhaupt gegeneinander aufwiegen? Nützt es mir im Augenblick, wo ich schmerzgeplagt, entsetzlich leidend, von Krebsgeschwüren durchfressen im Bett liege, kann ich dieses Leid durch irgendein Glück aufwiegen? Das ist eine extrem wichtige Frage. Also wenn man das verneint, dann ist der Antinatalismus wirklich die beste Möglichkeit. Also wenn man sagt, nein, Leiden und Glück, das kann man nicht miteinander aufwiegen. Man kann das sich nicht wie eine Waage vorstellen. Also der Leide kommt auf eine Seite und das Glück kommt auf die andere Seite. Und wenn sich das so einigermaßen die Waage hält, dann ist das ein gutes Leben. Und im Augenblick des Leidens kann ich auch auf das Glück zurückgreifen. Oder wenn man das nicht sagt, dann ist in der Tat so, jeder Mensch muss irgendwann mal leiden, auch schlimm leiden. Und wenn das Glück, das man erlebt hat, dieses Leiden nicht rechtfertigt, dann ist in der Tat die einzige Schlussfolgerung, dass man das menschliche Leben besser beendet, weil jeder Mensch leidet und wenn man das mit Glück nicht aufwiegen kann und das Leiden durch das Glück auch nicht rechtfertigen kann, dann ist natürlich das Erlöschen der Menschheit die einzige Möglichkeit. Wenn man allerdings sagt, das Leiden, das Glück rechtfertigt das Leiden, dann hat man auf eine witzige Art auch die Theodizee-Frage reichlich entschärft. Aber erstmal hat man die Anthropodizee-Frage damit natürlich beantwortet, ne? Jetzt bin ich wieder auf meinem Hauptfriedhof. Ja, langsam wird's spooky. Es ist nämlich schon fast dunkel, also die Sonne geht gerade auf. Und leichter Nebeldunst über den Bäumen. Schon spooky halt. Ja, überall im Bett herum. Und der Kontrast zu Lorette, wo ich noch vor. Wir haben jetzt Mittwoch, Moment, Samstag war ich noch da. Na gut, 4 Tage war. Ist natürlich maximal. Größer geht's nimmer, ne? Ja, vor einer Woche Mittwoch lag ich noch am Strand. Okay, ja, das hedonistische Kalkül. Kann man also Leiden mit Freude aufwiegen? Wer die Anthropodizee-Frage mit Ja zum Leben beantwortet, also verneint sozusagen, oder bejaht, ne? Also man kann doch bejaht, ne? Man kann den Menschen rechtfertigen in Anbetracht des Leiden. Muss der Meinung sein, dass Leiden und Freude gegeneinander aufgewogen werden können, ne? Also wenn ich da irgendwie schmerzgeplagt im Bett liege, an Krebs sterbend, dann nützt es mir was, wenn ich auch Freude in meinem Leben erlebt habe. Man kann das also jetzt nicht menschenübergreifend machen, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, das Leiden eines KZ-Häftlings wird durch die unfassbare Freude eines Multimillionärs in den Malediven aufgewogen. Das geht natürlich nicht. Aber so Menschenleben intern sozusagen geht das schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, und ich kenne es ja auch aus meinem eigenen Leben. Nee, da bin ich mir nicht sicher, das weiß ich einfach aus meinem eigenen Leben, dass ich, wenn ich leide, durchaus das Gefühl habe, dass die Freude in meinem Leben das Leiden mindert, ne? Also, wenn es mir mal scheiße geht, das geht ja wohl jedem so, dann erinnert man sich an schöne Momente, die man ja jeder Mensch hatte, vermutlich. Vielleicht gibt es wirklich sehr unglückliche Menschen, die das nicht haben. Aber ich schätze mal, die überwältigende Mehrheit der Menschen hat durchaus natürlich immer irgendetwas sehr Positives erlebt. Und im Augenblick des Leidens kann man diese schönen Momente abrufen. Und da liegt ein Trost drin. Ne? Also der Trost ist da, Glück und Leiden kann gegeneinander aufgewogen werden. Man muss natürlich nicht den Fehler machen, jetzt das hedonistische Kalkül zu übertreiben. Ne? Man kann ja alles im Leben übertreiben, nicht alles, aber die meiste kann man übertreiben. Man kann alles im Leben übertreiben, ist eigentlich auch schon wieder eine sinnlose Aussage. Ne? Egal. Also man kann vieles übertreiben, einiges kann man nicht übertreiben. Ne? So absolute Aussagen sind ja selten richtig. Also, man muss natürlich jetzt nicht sein ganzes Leben bemühen, immer das Leid und Freude sich die Waage halten. Ne? Aber man kennt das ja selber, die Tendenz ist schon da. Ne? Also wenn man zum Beispiel richtig scheiße Sachen erlebt hat, ne, dann hat man ja die Tendenz, jetzt einen guten Urlaub an Start, sozusagen als Ausgleich. Ne? Damit der Trübsinn sich nicht zu sehr im Bewusstsein einnistet. Ne? Also wenn man irgendwas Beschissenes erlebt, dann ist klar die Tendenz da, jetzt muss aber mal ein Ausgleich her, irgendein Urlaub oder so. Ne? Also die Tendenz ist ganz klar da. Und das ist ja auch was Gesundes. Ne? Man muss das Leben ja auch im Gleichgewicht halten. Aber man sollte jetzt natürlich nicht mit einem Notizzettel durch die Gegend laufen und eine Strichliste führen. Ne? Das ist ja nicht möglich. Ne? Ja, und es ist natürlich klar, dass das Leiden ungerecht verteilt ist, ne? Was immer Gerechtigkeit ist. In dem Sinne ist es klar, dass das Leiden natürlich nicht gerecht verteilt ist. Man hat also keinen Anspruch darauf, dass Glück und Leid sich die Waage hält, ne? Ja, da hat man keinen Anspruch drauf. Gut, wenn das aber so ist, also wenn auch Atheisten zugeben müssen, dass Leid durch Glück aufgewogen werden kann, ja, dann ist die TDC-Frage entschärft, und zwar heftigst entschärft, ne? Weil das Christentum und viele andere Religionen, aber alle theistische Religionen, alle monotheistischen Religionen, versprechen nach dem Tod die ewige Glückseligkeit. Und die ewige Glückseligkeit nihiliert jedes Leid. Im Anbetracht der ewigen Glückseligkeit ist jedes Leid, egal wie schrecklich das gedacht wurde, ein Nichts. Ne? Das ist gar nicht zynisch, sondern man muss halt sagen, ewige Glückseligkeit, ne? Ewigkeit, ist im Vergleich zu endlichem Leid natürlich der Supertrumpf des Christentums. Ne? Und entschärft die Theodizee-Frage ganz, ganz stark. Ne? Also, uns Christen erwartet die ewige Glückseligkeit bei Gott, den Moslems auch, jedem Menschen. Ja, das hat ja mit dem Glauben nichts zu tun, ich bin ja ein Anhänger der Werkgerechtigkeit. Also, den Menschen erwartet die ewige Glückseligkeit bei Gott. Und in Anbetracht der ewigen Glückseligkeit bei Gott ist das Leiden dieser Welt, wie Goethe so schön sagte, ein Furz im Wind. Ne? Das ist hier unglaublich schön. Also das ist Jugendstil, ne? Ganz eindeutig Jugendstil. Und das ist ein kulturhistorisch und auch von dem ein schöner Ort, ein wirklich schöner Ort, dieser Hauptfriedhof in Dortmund. Ich bin ja an der Trauerhalle, davor sind so Kaskaden mit so einem Brunnen, so einem Entenhaus. Und jetzt im Herbst, das ist ein wirklich schöner Ort. Ja, also im Anbetracht der ewigen Glückseligkeit ist das Leiden der Welt ein Furz im Wind. Ne? Das hat Goethe gesagt, irgendwann ist alles nur nochmal ein Furz. Ne? Also, und das ist nicht zynisch. Ne? Das ist also, uns erwartet halt die ewige Glückseligkeit. Darin liegt natürlich ein ungeheurer Trost. Und darin liegt natürlich auch eine großartige Hoffnung, ne? Ja. Gut. Die Nicht-Theisten, ob sie nun Atheisten oder Agnostiker sind, haben, weil sie ja nicht an die ewige Glückseligkeit glauben, sie erwartet ja auch die ewige Glückseligkeit, aber sie glauben halt nicht daran, eine maximal verschärfte Anthropodizee-Frage. So maximal verschärft, dass auf der intellektuellen Ebene dieser Antinatalist nicht widerlegt werden kann. Die Atheisten, Agnostiker greifen dazu den gleichen Plattitüden, die auch viele Theisten bei der Theodizee-Frage an den Tag legen. Ne? Sie kann nicht entschärft werden. Streng genommen muss der Atheismus auf der intellektuellen Ebene, wenn man wirklich rational ist, und wir nehmen ja Rationalismus für sich in Anspruch, ist es unvernünftig, die Menschheit fortbestehen zu lassen. Das ist nicht vernünftig. Und es ist auch fast schon sadistisch. Ne? Weil der Trost der ewigen Glückseligkeit ja nicht bleibt und das hedonistische Kalkül für einen Teil der Menschheit nicht aufgeht in dieser Welt. Ne? Also sie leiden mehr als das. Sie leiden sogar viel mehr. Es gibt sogar Menschen, die nur leiden und gar kein Glück haben, dass sie gegen das Leiden aufwiegen können. Ne? Und da sollte man, wenn man nicht an Gott glaubt, sich schon die Frage stellen, ob diese Unglücklichen, die nur leiden, ob man die opfern darf, um die wenigen, die, wo das hedonistische Kalkül aufgeht, auch leer. Es ist ja irgendwie ein bisschen moralisch bedenklich, ne? Also das geht ja eigentlich nicht, ne? Eine Minderheit entsetzlich leiden zu lassen, damit eine Mehrheit, so Pi mal Daumen, ein hedonistisches Kalkül hat, das einigermaßen aufgeht. Ja, wer das konsequent zu Ende denkt, der landet natürlich beim Atheismus, Agnostizismus automatisch beim Nihilismus. Ne? Das ist eine Zwangsläufigkeit. Also zur Weltverneinung und zum Antinatalismus. Ne? Das ist eigentlich eine logische Folge des Agnostizismus und des Atheismus. Zwangsläufig. Gut. Oder man macht als Atheist, Agnostiker das Gleiche, was Theisten ja auch mit. Man springt in den Glauben, ne? Also einige Atheisten, einige Agnostiker sind in den Glauben gesprungen, ne? Begehen einen irrationalen Akt und sagen Ja zum Leben, obwohl da nichts für spricht, ne? Das ist genauso irrational wie an Gott zu glauben. Gefühlsentscheidung ist das, ne? Und natürlich machen das viele Atheisten und Agnostiker, denn die sind ja keine Nihilisten, ne? Nihilisten sind bei den Atheisten, Agnostiker ja auch eine Minderheit, ne? Es ist auch ein Glauben dann, ne? Also das Ja zum Leben ist ein Glauben. Das ist irrational, Ja zum Leben zu sagen, ne? Und es ist amoralisch. Ohne ewige Glückseligkeit nach dem Tod ist es amoralisch, Kinder in die Welt zu setzen, die nur leiden, um dann zu sterben. Es sei denn, man findet das Leben prinzipiell etwas unglaublich Wertvolles, also man setzt da etwas sehr, sehr Wertvolles, und das ist völlig irrational. Passt auch nicht wirklich zum naturalistischen Weltbild. Da ist das Leben ja nur ein Unfall des Universums, ne? Ein irrer Zufall, ohne Sinn, ne? Also Atheisten und Agnostiker sind, was die Anthropodizee-Frage geht, in riesen Erklärungsnöten, ne? Also in riesigen Erklärungsnöten. Und umschiffen das, indem sie schlichtweg einfach ignorieren, ne? Können sie ja auch, ne? Man muss ja nicht jedes Problem lösen. Ja, und der Nihilismus ist natürlich etwas, also mir sind keine theistischen Philosophen bekannt, die jetzt im Nihilismus gelandet wären, ne? Das ist etwas, was aus dem Atheismus entstanden ist. Ne? Nicht aus dem Agnostizismus vielleicht, aber aus dem Atheismus ist dann der Nihilismus entstanden. Ne? Also Theisten sind für diese, das ist ja eine Gefühlsverehrung. Nihilismus ist ja sehr destruktiv. Ne? Theisten sind für diese Gefühlsverehrung nicht so anfällig. Ne? Ja, aber es ist ein Punkt, in dem sich Atheisten, Agnostiker und Theisten begegnen können. nämlich Ja zum Leben zu sagen, das Leben zu bejahen und damit das Leben für etwas sehr Wertvolles zu betrachten. Ne? Also das Leben als etwas sehr Wertvolles zu betrachten. Das ist ein Punkt, jetzt wird es langsam heller. Das ist ein Punkt, in dem sich also Atheisten, Agnostiker und Theisten begegnen können. Ne? Ja, und ich will die Theisten jetzt auch nicht zu sehr in Schutz nehmen. Natürlich sind die Theisten nicht prinzipiell der Meinung, dass alles Leben wertvoll ist. Ne? Da gibt es auch bei den Theisten natürlich Gefühlskranke oder Hirnkranke, also Menschen, die Entscheidung getroffen haben, Minderheiten etc. pp. für etwas Wertloses zu halten. Ne? Das ist klar. Ne? Also Christen haben ja natürlich auch viel getötet. Ne? Gut. Und da brauchen wir jetzt nicht den wahren Schotten zu bemühen. Das waren Christen, die haben sich als Christen, ne, die haben an Gott geglaubt, die haben zu Gott gebetet und sie haben getötet. Ne? Ja. Okay. Ja, ich denke mal, ich bin aber jetzt durch. Doch eine etwas kürzere Folge, als ich gedacht habe. Also Anthropodizee, Ja zum Leben. Ne? Antinatalismus, das hedonistische Kalkül. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Jetzt habe ich die Folge schon wieder vergessen, aber das steht oben im Titel. Also die Datei heißt immer so wie die Folge. Ja, wie gesagt, ich bin hier auf dem Hauptfriedhof und jetzt wird's langsam hell. Ja. Melancholie halt, ne? In Lorette das Licht ist ja ganz anders im Herbst und sogar in Lorette war es zwar noch sommerlich, also war so eine Ahnung von Sommer, aber das Licht hatte sich so ganz leicht schon so, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ihr wisst sicher, was ich meine, ne? Das Licht ist so herbstlich geworden und damit ist es melancholisch, ne? Also dieser Mangel an Licht, der wird ja mit Melancholie assoziiert, ne? Also, okay. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr Ergänzungen habt oder Fragen, ne, dann schreibt mir doch mal eine E-Mail an eilig-podcast@yahoo.de. 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 Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssikowski.